Guten Morgen zusammen. Vielen Dank an diejenigen, die das hier so schön anspruchsvoll gestaltet haben, hier vorne für ein Erntedankfest. Lotti, denke ich, und Dorothee, noch jemand? Ja, vielen Dank und auch alle, die was gespendet oder gebracht haben. Sieht sehr schön aus und auch ein Bild für uns, wie wir am Anfang gehört haben, dass wir dankbar sein sollen für das, was wir haben. Es ist etwas, was, ja, wenn man nicht einen Garten hat oder nicht vom Landwirtschaft kommt, es ist sehr leicht, dass man sowas selbstverständlich nimmt. Man geht einfach im Laden, man kann das ganze Jahr rum viele Gemüse und Früchte und so weiter zu verschiedenen Jahreszeiten bekommen, was früher nur zu bestimmten Jahreszeiten da war. Und wenn man was braucht, denkt man, ja, das kriege ich mal in Lidl oder in Hieber oder Rewe. Man nimmt das so selbstverständlich. Im frühen 19. Jahrhundert war die Kartoffel die Grundlage der irischen Ernährung. Kannst du das erste Bild zeigen, Roman? Doch 1845 kam dann die Pyto-Protora infestans über das Land. Die Ernte verfaulte und Millionen von Iren retteten sich in den USA, wenn sie nicht zu Hause schon gestorben sind. Diese Infestans war ein Pilz, der die Knollen verfaulen lässt. Ich habe dann einen Artikel gefunden in der Zeitung. Da stand, endlich war es das optimale Wetter für Kartoffeln in diesem Jahr. Im Frühling, als die Knollen wuchsen, kam genügend Regen herab. Dann, in der Reifephase, strahlte die Sonne, so wie es sein sollte. Alles sah nach einer guten Ernte aus. Doch dann schlug das irische Wetter wie so oft seine unerwarteten Folgen. Nebel, Regen, Dauerregen, Starkregen. Das Vieh ersoff auf der Weide, die Felder waren überflutet, die Kartoffeln wurden schwarz, scheinbar verfaulten sie. Nahezu die gesamte Ernte. Man führte das auf das Wasser zurück, das ja stets die Fäulnis befördert. Es war nicht ganz falsch, aber es war höchstens die halbe Wahrheit. Tatsächlich war es jener Pilz, den damals niemand kannte. Es gedeiht besonders gut in durchnässtem Boden. Einmal angekommen, nutzte er das erste heftige Regenjahr, um mit kräftigen Sporenwuchs seine ganze Vernichtungskraft zu entfalten. Nicht alle Kartoffelsorten griff er an, aber weil zu der Zeit in Irland lediglich zwei Sorten angebaut wurden und beide betroffen waren, gab es fast keine gesunden Felder mehr. Die Iren hatten nichts mehr zu essen. 2 Millionen fanden eine Möglichkeit auszuwandern, war, glaube ich, 1,5 Millionen, die gestorben sind. 2 Millionen fanden eine Möglichkeit auszuwandern, die allermeisten davon gingen in die USA. Und so wurde und ist das irische Blut wie kein anderes aus Europa präsent in den Vereinigten Staaten. Nicht nur die roten Haare, die Ursprünge der Country-Musik und anders brachten die Iren mit. Ich war mal in Nashville in einem Restaurant und die Dame, die uns bedient hat, hat meinen Akzent gehört und gesagt, ah, wo kommen Sie her? Und ich sagte, ja, ich komme aus einem Land, wo Country-Musik herkommt. Und die guckte mich so verblüfft an in Nashville. Dann habe ich gesagt, okay, es war Irland, aber das wusste sie nicht. Ich habe es auch mit den Kartoffeln versucht. In diesem Jahr, ich habe keine grünen Finger, weiß auch nicht viel von der Landwirtschaft, aber ich habe YouTube. Und da habe ich gesehen, wie man das macht. Und man hat da große Säcke, die man kaufen kann, oder ganz normale Säcke, irgendwas, was man behält, was man findet. Und da habe ich dann so 15 cm Erde reingemacht. Ich habe die Kartoffeln genommen, erstmal bei mir im Büro für 2,5 Wochen gehabt, bis die ersten Sprossen da waren, habe die halbiert, habe die in die Erde reingemacht, immer geguckt, wenn der grüne Kraut dann so lang genug war, dann habe ich ein bisschen mehr Erde reingeschüttet und immer die Seiten dann von den Tüten hochgebracht, bis zum Schluss dann konnte ich nicht mehr warten, Ende August, und nahm ich das raus. Und ja, da waren ein paar große, man sieht die große, aber die Hälfte, mehr als die Hälfte waren so klein. Und ich weiß nicht, ausgerechnet habe ich wahrscheinlich 25% mehr bekommen am Ende, als eigentlich, was ich gepflanzt habe. Ja, vielleicht geht es jetzt nächstes Jahr besser. Naja. In der Bibel, im Markus-Evangelium, da wird gesprochen von Saat, die gestreut wird, und da gibt es Frucht. Da gibt es eine Ernte von 30-fach, 60-fach, sogar 100-fach. Ja, davon kann ich nicht berichten, aber heute ist Erntedank und wir haben ein landwirtschaftliches Thema, so wie der Herr das geführt hat, wie wir durch Markus Evangelium gehen. Und in Kapitel 4 ist ein landwirtschaftliches Thema, was wir heute betrachten werden. Aber zuerst ein Versprechen aus Jesaja 55. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Semen Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wir lesen Markus Kapitel 4 und die ersten 9 Verse. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelten sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sich vieles, und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er: Hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, so dass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach. Oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wir sind im Markus-Evangelium. Markus erzählt von dem Leben Jesus aus seiner Sicht, so wie Matthäus, Lukas und Johannes das machen. Wir haben 4 Berichte, Zeugnisse über diese eine Person, Jesus Christus. Und die Evangelien sind für uns geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und durch Glauben ewiges Leben bekommen. Wir haben schon gesehen in den ersten 3 Kapiteln, wie Jesus seine Autorität unterstrichen hat, durch dem, was er gemacht hat, dass er Dinge gemacht hat, wo Menschen gesagt haben, das kann nur Gott. Er hat die höchste Autorität und er hat Anspruch auf unserem Leben, und deswegen schauen wir heute wieder an diesem Sonntag Gottes Wort zusammen an. Aber trotz dieser Beweise haben viele Menschen nicht geglaubt. Wir sollen eigentlich denken, es soll ganz klar sein, wer das war. Das war Jesus, Gottes Sohn, Gott in Fleisch, Mensch geworden. Das wurde vom Prophet Jesaja schon prophezeit. Das wurde durch Johannes der Täufer gesagt. Gott selber vom Himmel hat das bestätigt durch den Heiligen Geist bei der Taufe von Jesus. Sogar die Dämonen haben gesagt, dass das Gottes Sohn ist, der Sohn Davids. Und trotzdem, sein eigenes Volk, die Juden, haben ihn zum größten Teil abgelehnt. Und wir sehen später im Markus-Evangelium nicht nur abgelehnt, sogar gekreuzigt, umgebracht. Eigentlich die richtige Reaktion auf diese Beweise wäre die, wie der römische Soldat in Markus 15, der Jesus am Kreuz beobachtet hat und gesagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. In Markus 1, Vers 14 lesen wir, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und darum geht es in Kapitel 4, dass Jesus sagen will, dass die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Hört an, hört zu, was ich sage. Und aus diesem Hören ergibt sich auch etwas, was man tun muss. Man soll Buße tun, man soll glauben. Man soll diese gute Botschaft glauben und umkehren. Und in Kapitel 4, 1 bis 9 haben wir das Gleichnis von der Saat. In meiner Bibel steht, die auf viererlei Boden fällt. Manche Bibeln steht vielleicht in Überschrift das Gleichnis vom Sämann oder das Gleichnis von den Samenkörnern. Aber es geht nicht um der sät. Es geht nicht um die Same, um die Saat. Es geht um die Böden. Es gibt vier Böden. Es gibt ein guter Boden und es gibt drei, die schlechte Böden sind. Also geht es hier um vier Böden. Das Gleichnis vom Ackerfeld, vielleicht haben einige in ihrer Bibel. Unser Missionsverständnis ist nicht, dass die meisten Leute nur zur Gemeinde gehen und ein paar Leute in die Mission gehen. Unser Missionsverständnis ist, dass wir alle hinausgesandt worden sind, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Wir haben einen Auftrag bekommen als Jesu Nachfolger, eine Verantwortung, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus anderen Menschen weiterzusagen. Aber wir wissen aus der Erfahrung, und wer das schon mal versucht hat, und ich hoffe, wir haben das alle versucht und machen das auch öfters, wir erzählen von dem, was für uns ganz natürlich und selbstverständlich ist, so wie die Dinge, die wir hier haben. Aber wir merken, dass wir oft auf ganz unterschiedliche Reaktionen stoßen. Wenn wir diese Worte, wenn wir diese Saat ausstreuen, wir merken, dass es auf verschiedene Böden fällt. Manche nehmen das gut an, aber die meisten, viele, lehnen das ab oder es sind andere Dinge, die nachher hier in diesem Text beschrieben sind, andere Reaktionen auf das Wort. Warum ist das so? Im Markus-Evangelium ist das Problem, dass die meisten Juden die Botschaft von Jesu gehört haben, es abgelehnt haben. Wenig Juden glauben an Jesus. Und Jesus erklärt dieses Phänomen anhand von einer erfundenen Geschichte, die durch Bildersprache eine geistliche Wahrheit erklärt. So im Neuen Testament nennen wir solche Erzählungen Gleichnisse. Im Griechischen ist es das Wort parabole, auf Französisch parabole, auf Englisch parable, auf Deutsch Gleichnis, okay. Aber es drückt es aus im Deutschen, was es ist. Es ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis bedeutet Nebeneinanderstellen. Und dieses Nebeneinanderstellen bedeutet also, dass zwei Sachen, und zwar einmal aus dem materiellen Gebiet und zum anderen aus dem geistigen Gebiet genommen, einander gegenübergestellt werden. Das zweite soll dann durch das erste verständlich gemacht werden. In Markus Kapitel 3, Vers 23 lesen wir, Jesus rief sie zu sich
um ihnen eine Antwort zu geben, er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen.
Ja, er sprach in Gleichnisse, ein Vergleich, um ein geistlicher Wahrheit verständlicher zu machen. Und wenn diese Gleichnisse dann präsentiert werden, sie brauchen dann eine Auslegung, sonst gibt es keine Erkenntnisse. Sie öffnen, wenn diese Gleichnisse erklärt werden, öffnen sie Wahrheiten für der Gläubige oder für der nicht glaubt, bleibt es versteckt. Es ist eigentlich dann ein Urteil für den Ungläubigen. Das werden wir hier dann auch klarer sehen. Kapitel 4, die ersten zwei Verse. Jesus ist am See Genezareth. Gibt es ein anderes Wort? Galiläa? Ja. Ja, Galiläa ist das Meer, kann man auch sagen. Genau. Und dass so eine große Menschenmenge, dass es nicht mehr sicher ist für ihn, er wird gedrängt. Und so wird ein Boot geholt und er setzt sich im Boot und dann können die ihn hören. Wer das schon mal gemacht hat, war gestern auf dem See und da waren andere Leute im Segelboot unterwegs und die waren ganz weit weg, aber ich könnte die hören, wie sie miteinander geredet haben. Auf dem Wasser wird die Stimme weitergetragen. Und so Jesus ist hier im Boot am Ufer, so eine Bühne, er hat Schutz und er ist sicher von der Menge. Und in Vers 2 erklärt uns Markus, dass Jesus viel lehrte und ab diesem Zeitpunkt lehrte er dann mit Gleichnisse. Und Vers 3 sagt er, hört zu. Also wer Ohren hat, der soll zuhören, ein Begriff, was wiederholt kommt, hier in Markus 4. Und er erzählt in Vers 3, dann fängt sein Gleichnis an und der Hauptakteur ist ein Landwirt, ein Ackermann, ein Bauer, der streut Saat. Und diese Saat ab Vers 4 fällt auf verschiedene Böden. In Vers 4 fällt der Saat auf den Weg, in Verse 5 bis 6 auf felsigen Boden, in Vers 7 ins Dorngestrüpp, Vers 8 auf guten Boden. Also wir haben hier vier verschiedene Böden. Und Vers 9, dann sagt, Vers 8 habe ich überflogen, dann sagt er, und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Ich habe in einem Wuppertaler Studium Bibel nachgeschlagen und Markus Evangelium ist dort geschrieben von Fritz Reinecker, ein Pfarrer, Alpietist. Und der sagt, die Ernte mit einem hundertfachen Ertrag ist keine Übertreibung. Bei der Natur des Ackerbodens in Palästina kommt solches wirklich vor. Ja, man weiß, dass man unter günstigen Verhältnissen bei einzelnen Körnern mit 300-fältigem Ertrag rechnen kann. Ich weiß nicht, wo er das her hat, aber ich habe es zitiert. In Vers 9 sagt Jesus, wer Ohren hat und hören kann. Und dann merken wir, ja, alle haben Ohren, aber nicht alle hören. Nicht alle werden hören, nicht alle können hören. Warum redet Jesus dann in Gleichnisse? Ab Vers 10 lesen wir, als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Jesus hat vor der großen Menge dieses Gleichnis erzählt und dann kommt die Erklärung nur mit einer kleineren Gruppe. Es sind Jünger und andere, die dabei waren. Also nicht nur die 12, sondern andere, die Jesus nachgefolgt sind. Und die kriegen dann dieses Gleichnis offenbart, die kriegen es erklärt. Das ist wirklich ein Privileg. In Vers 11, da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Gleichnis seines Reiches zu verstehen. Es geht darum, seines Reiches zu verstehen. Was ist das? Die haben was ganz anderes erwartet. Ein König, ja, der kommt, der sein Reich aufbaut, ein ganz anderes Leben für sie unter der Herrschaft der Römer. Aber Gottes Reich sieht anders aus. Gott regiert dort, wo Menschen ihn erlauben, König zu sein. Dort ist sein Reichtum, sein Reich zu sehen. Und so erklärt er das hier durch ein Gleichnis. Das Gleichnis, Vers 11, seines Reiches zu verstehen. Und das ist ein Geheimnis. Wir haben hier das Wort Geheimnis, was im Neuen Testament immer bedeutet, etwas, was im Alten Testament verborgen war, wird im Neuen Testament offenbart. Es wird allen proklamiert, diese Botschaft des Reiches Gottes in Jesus Christus wird allen proklamiert, aber nur wenige verstehen und wenige glauben. Vers 12 ist dann ein Zitat von Jesaja 6 und wir lesen da, Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Weil das Wort keinen Platz in ihrem Herzen findet, verstehen sie die Worte, die gesprochen werden, aber nicht in ihrer tiefe geistliche Bedeutung. Wir sehen das in eine zweite Geschichte hier, das Gleichnis, was kommt ab Vers 21. So wie eine Lampe nur nützlich ist, wenn auf einen Lampenständer gestellt wird, die Gleichnisse sollen Lehrer offenbaren. Sie bringen Erkenntnis von Sünde, von notwendiges Handeln. Das Licht soll gesehen werden, so wie das Licht gesehen werden soll, soll das Wort gehört werden. Es gab in dieser Menschenmenge, die um Jesus waren, es gab Leute, die nur mitgelaufen sind, Zuhörer, die da waren, nur um Wunder zu sehen. Die waren für den Show da. Und sie werden nicht verstehen, weil sie nicht suchen. Sie suchen nicht nach der Wahrheit. Menschen, die auf der Suche waren, wie in Vers 33, das Wort wurde ihnen verkündet und sie haben es verstanden. Kapitel 5, 33, Jesus gebrauchte viele solche Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen, seine Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen allein war. Warum spricht er in Gleichnisse? Das ist schwer zu verstehen, aber es war ein göttliches Urteil aufgrund ihres Unglaubens. In Galiläa, ab diesem Zeitpunkt spricht Jesus nur in Gleichnisse und er gibt ihnen keine Erklärung. Davor haben sie so viele Beweise gehabt. Die haben gesehen, wie er Menschen geheilt hat, wie er die Dämonen ausgetrieben hat, wie er das Wasser auf dem Meer gestillt hat. So viele Dinge, dass nur Jesus machen kann. Und jetzt spricht er in Gleichnisse und die Jünger bekommen alles erklärt. Und dann bekommen wir auch die Erklärung ab Vers 13 für das Gleichnis von der Saat. Dann fuhr er fort, Vers 13, dieses Gleichnis versteht ihr nicht, wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Und in Vers 14 spricht er von der Bauer, ein Seemann. Wer ist das? Was sind diese Elemente, die wir vor uns hier haben? Bauer, Saat, Böden, Ergebnisse. Was haben wir hier? Ist der Bauer Jesus? Ist es ein Prediger? Der Bauer, der Seemann, ist der Botschafter. Er ist jeder, der seht. Jeder, der das Wort Gottes weiter sagt, der seht. Der Saat ist die Botschaft selber. Die Nachricht, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Wort Gottes, das Evangelium, das ist der Saat. Die Saat. Und dann haben wir die Böden. Das sind die Empfänger, die Hörer des Wortes. Also wir haben jemand, der streut aus und der Saat liegt, bleibt irgendwo bleiben. Jemand, der das Wort nimmt, ja, und er streut es aus und das landet dann auf dem Boden. Leute empfangen das, sie hören das, wer Ohren hat, der soll hören. Und diese vier Böden, die zeigen uns Verhaltensmuster, die heute noch gültig sind. Wie Leute reagieren, wie sie sich verhalten, wenn wir das tun, wenn wir das Wort ausstreuen. So wie damals, so wie heute. Das Ergebnis, was passiert? Was ist die Reaktion auf das Gehörte? Was gibt es für Frucht zu erkennen? Wie wird auf das Wort reagiert? Wird es weggenommen, wird es abgelehnt oder wird geglaubt und wird Buße getan? Wenn wir evangelisieren und Menschen reagieren nicht, wo liegt das Problem? Ja, oft sind wir schnell dabei zu sagen, ja, es liegt vielleicht an der Prediger oder am Evangelist. Es liegt aber nicht an ihnen, es liegt nicht an das Wort. Es liegt an die Herzen des Zuhörers. Wenn ich zu Hause einfach auf meine Auffahrt gehe und Saat ausstreue und hinten im Garten einfach willkürlich was so die Tür haupt aufmachen und mach mal so und 6 Monate später guck raus und sag, ja, wo ist jetzt mein Frucht? Was ist das jetzt? Ja, wer hat Schuld? Ich? Ja, eigentlich schon. Ja. Schlechtes Vergleich, dass ich sollte dabei bleiben bei Jesus Vergleich. Aber eigentlich, das Problem ist, ich habe die Böden nicht vorbereitet. Ich habe den Boden nicht vorbereitet. Ich muss mit der Hacke dran gehen. Ja, jetzt begebe ich mich im Gebiet, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber der Boden muss vorbereitet werden. Und wenn der Boden hart ist, da wächst nichts. Und wir merken langsam, unsere Gedanken gehen darüber zu unseren Herzen. Zu Herzen von Menschen, die wir lieben und kennen, die hart gegenüber Gottes Wort sind. Und die Frage, die jeder von uns heute stellen muss, die Frage, die wir vor uns behalten müssen, ist, wie ist mein Herz? Ist mein Herz gute Erde? Ist mein Herz geflügt und bereit, die Same des Wortes zu empfangen? Oder ist mein Herz kein geeigneter Ort für das Wort? Zum Schluss möchte ich nur diese vier Böden angucken. Ab Vers 15, da fällt einiges auf den Weg. Landwirtschaftlich gesehen, die Vögel picken es schnell auf und es ist weg. Es kommt gar nicht in die Erde rein. Nichts mit Wurzeln, es wird schnell weggenommen. Im Vergleichsevangelium in Matthäus 13 lesen wir, wenn jemand die Botschaft von Himmelreich hört und nicht versteht, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Das ist die Erklärung von Jesus dieses Bildes. Das Wort wird von Satan weggenommen. Das ist ein harter Weg. Jemand, der harter Boden ist, der lehnt das Wort grundsätzlich ab. Der will es, der ist Teflon beschichtet, der ist gepanzert, der lässt es nicht an sich dran. Das Wort ist bei ihm undurchdringlich. Das ist wie Saat, die auf dem Weg fällt. Dann die Verse 16 und 17 haben wir Saat, was auf felsigen Boden fällt. Also wir haben vielleicht Bilder aus der Sonntagsschule von ganz vielen Steinen auf der Oberfläche, aber hier ist eigentlich gemeint, es ist so eine dünne Schicht Erde, aber darunter ist es hart, das ist steinig drunter. Ja, es sieht oben gut aus, aber tiefer ist nichts. Es ist zu hart, da kann nicht viel wachsen. Ich kenne das bei uns zu Hause, die Steine am Boden, die gepflastert sind, wenn die mit Beton dann befestigt wurden. Und dann hast du hier Rasen. Der Rasen wächst gut, aber die letzten paar Zentimeter, wo der Beton so ein bisschen dann runtergekommen ist, das wächst nicht so gut. Wenn die Sonne kommt, das stirbt schnell, dieser Rasen, weil es keine tiefe Wurzeln hat. Also es ist nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, sind sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Und die Erklärung des Bildes ist, dass sie reagiert haben mit Freude. Die sind mit Freude aufgegangen. Vielleicht mit einer emotionalen Reaktion zu vergleichen. Wir kennen das, wenn das Wort gesät wird, dass vielleicht versucht wird, durch Emotion eine Reaktion hervorzubringen. Voller Begeisterung. Voller Freude. Aber dann Wochen oder Monate später sieht es anders aus. Ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich weiter davon ab. Voll Freude, Begeisterung, voll dabei, sieht alles super aus. Und dann kommt die erste Bedrängnisse und bumm. Was ist das jetzt? Vielleicht haben Sie ein Evangelium gehört, das nur Erfolg versprochen hat, nur Gesundheit, nur Geld. Das ist ein falsches Evangelium. Die Bedrängnisse kommen. Sie haben Entscheidungen zu treffen. Sie müssen anders entscheiden als vorher. Oder da kommt der Krebs, oder da kommt Beziehungsprobleme, oder finanzielle Probleme, oder sogar Verfolgung. Aber wo echter Glaube vorhanden ist, dann diese Dinge dienen dazu, um den Glauben zu stärken. Und die Einstellung von solchen ist, vieles verstehe ich nicht, aber ich weiß, dass ich einen liebenden Vater habe. Das Vertrauen, da ist Glauben. Aber der dritte Boden, den wir hier haben, ist, wo die Saat ins Dorngestrüpp fällt. Landwirtschaftlich gesehen, die Dornbüsche, die überwuchern, sie ersticken die Saat, das nicht wachsen kann. Die Erklärung, die uns Jesus gibt, ist, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Was ist das Problem hier? Sind die Sorgen dieser Welt das erste genannt? Der Alltag, die Arbeit, es können auch gute Dinge sein. Aber das Wichtigste, die wichtigste Priorität in diesem Leben ist die Vorbereitung für das Leben zu kommen, das Leben jenseits dieser Welt. Und wenn wir versuchen, so mit Jesus zu fahren, wir sagen, okay, ich habe nichts gegen Jesus, aber man versucht so zweigleisig zu fahren, indem man sagt, okay, ich will noch mein eigenes Ding machen und ich nehme noch Jesus mit. Und es ist der Versuch, das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Dann kommt die Verlockung des Reichtums. Karriere machen, den Wunsch finanziell aufzusteigen. Das erinnert uns an der reiche Jüngling, der eigentlich, wo wir lernen aus dieser Geschichte, dass Geld an sich nicht Sünde ist, aber für den reichen Jüngling war das Geld eine Götze für ihn. Er wollte Gott lieben, er wollte Gutes tun, er wollte das Gesetz halten, aber sein Herz liebte das Geld mehr und er hat gemerkt, ich kann nicht beides machen. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann hat Jesus ihm gesagt, er muss alles verkaufen und muss zeigen, dass Jesus ihm wirklich wichtiger ist.
Oder jemand, der sagt, ja, ich habe nichts gegen Jesus und ich habe schon mal eine Entscheidung für ihn getroffen, aber ich habe gerade keine Zeit für sowas. Ja, da gibt es viel, viel los jetzt im Leben, die Verlockung des Reichtums. Und wenn das Wort bei uns guter Boden finden soll, müssen wir das Gestrüpp radikal beseitigen. Ich weiß, ich habe Claudia, habe mich heute Morgen nochmal daran erinnert, vorne bei uns im Garten, was war das? Ja, okay. Und wir haben versucht, das rauszukriegen, so mit Spaten dran, an den Wurzeln, nichts. Da haben wir dann unser Nachbar geholt, der Winzer, und sagt, ja, das kriege ich raus. Da kommt er mit seinem kleinen Traktor, eine große Kette, macht das rum in 10 Sekunden war das Ding raus. Radikal rausgezogen, das war das Einzige, was gewirkt hat. Und so müssen wir auch sein. Wenn das Wort bei uns guter Boden finden will, wir müssen diese Gestrüpp radikal beseitigen. Und dann viertens, der vierte Boden, in Vers 20, ist Saat, was auf guten Boden fällt. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Die Erklärung des Bildes, jemand hört das Wort, er versteht es und er bringt dann auch Frucht. Sie hören das Wort, sie nehmen es auf und sie bringen Frucht. Wir hören das Wort und das sollten wir tun. Wenn wir guter Boden sein wollen, dann sollten wir auch öfters unter das Wort kommen. Wir sollten auch regelmäßig zu Gottesdienst kommen. Wir sollten uns in den Hauskreisen, in der Bibelstunde reinbringen. Wir sollten die Bibel persönlich lesen, ob man das auf dem Smartphone hört oder mitliest. Egal, aber man sollte sich mit dem Wort beschäftigen. Wir sollten das Wort hören. Und nicht nur hören, wir sollen es aufnehmen. Seine Angehörige in Kapitel 3, Vers 21, Jesus' Angehöriger dachte, er hatte seinen Verstand verloren. Die Pharisäer haben es abgelehnt, was er gesagt hat, und gesagt, er kommt vom Teufel, das, was er bringt da. Hören und aufnehmen sind zwei verschiedene Dinge. Wir können jeden Sonntag kommen und hören. Aber nehmen wir das Wort auf? Setzen wir das Gehörte um? Sie hören das Wort, sie nehmen es auf und sie bringen Frucht. Durch Beharrlichkeit, es braucht Zeit. Und dann möchte ich einfach plädieren, dass wir auch wenn wir nicht sehen, dass viele Leute zum Glauben kommen, heißt das nicht, dass wir alles umschmeißen sollen und sagen, okay, als Gemeinde müssen wir uns was anderes überlegen. Das Wort und die Predigt muss im Mittelpunkt bleiben. Und wir müssen das auch langfristig sehen. Das war auch so, das ist so und das wird auch so in der Zukunft, das ist auch mein Gebet, dass das Wort im Mittelpunkt bleibt, dass wir immer wieder sehen, immer wieder das Wort austeilen, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und wir denken dran, Gott ist es, der den Boden fruchtbar macht. Wer ist nun Apollos? Wer ist nun Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ja, noch heute reagieren Menschen auf das Evangelium auf vielfache Art und Weise. Auch wenn wir auf mancher harter Boden arbeiten, da bleiben wir dran. Wir streuen das Wort aus in einzelne Gespräche. Als Gemeinde verkündigen wir das Wort jetzt und in der Zukunft. Das Wort bleibt im Mittelpunkt und wir beten, dass Gott Herzen vorbereitet und Menschen empfänglich macht für sein Wort. Nicht jeder, der das Evangelium hört, glaubt dran, aber Gott gibt uns den Auftrag, das Evangelium an Menschen zu verkünden. Und wir vertrauen, dass er die Kraft hat, zu retten. Und wir preisen Gott für die Ernte, dass er Gedeihen gibt.
dass er uns reichlich mit Speis und Trank versorgt. Aber vielmehr sagen wir Danke, lieber Vater, für dein Wort. Dein Wort, das wir hören können und das wir heute gehört haben. Amen.